Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
19 Uhr, Schweizer Radio Dieres, Echo der Zeit. Die Themen. Finanzminister Hans-Rudolf Merz ist schwer erkrankt. Er soll heute Abend am Herz operiert werden. Wir berichten über den Stand der Dinge. Wir befragen den operierenden Arzt, den Herzspezialisten Thierry Carrel. Und wir fragen nach den Konsequenzen. US-Finanzminister Paulson will auch bestimmte ausländische Banken in seine Rettungsaktion einbeziehen. Beim gestrigen Sprengstoffanschlag in Islamabad sind 53 Menschen getötet worden. Das werde vermutlich so weitergehen, befürchtet unser Gesprächspartner. Der israelische Regierungschef Olmert hat eben seinen angekündigten Rücktritt eingereicht. Die Strompreise in der Schweiz werden in den nächsten 5 Jahren um 50-100% steigen, sagt der Chef des Stromverteilers Swissgrid. Das wäre dann der finale Stromschlag für uns, sagen die Papierproduzenten in Biberist. Der Besuch dort im Echo der Zeit. Am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz hat gestern Abend einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Seine Ärzte versetzten ihn im Kantonsspital St. Gallen bis auf Weiteres in ein künstliches Koma und ließen ihn mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Berner Inselspital überführen. Aus dem Bundeshaus berichtet Alexander Sauter.
Zurzeit befindet sich Bundesrat Merz im Inselspital Bern. Er soll noch heute Abend am Herz operiert werden. Laut Bundesratssprecher Oswald Sick sei der Zustand von Bundesrat Merz kritisch stabil. Zum Zusammenbruch sei es gestern Abend am Wohnsitz von Bundesrat Merz in Herisau gekommen. Der 65-Jährige sei mehrere Minuten lang bewusstlos gewesen. Man hoffe, dass die Operation gut ausgehen werde, sagte Oswald Sick an einer kurzfristig einberufenen Medienorientierung. Die Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand ist nicht bekannt. Offenbar gab es im Vorfeld auch keine Anzeichen für ein Unwohlsein. Bundesrat Merz selbst bezeichnete sich in einem heute erschienenen Zeitungsinterview als fit. Morgen Montag wird der Gesamtbundesrat zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Bundespräsident Pascal Couchepin hat deswegen seine Reise nach New York zur UNO-Generalversammlung abgesagt. An der morgigen Bundesratssitzung soll dann formell entschieden werden, dass Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf als Stellvertreterin bis auf Weiteres die Amtsgeschäfte von Hans-Rudolf Merz übernimmt.
Alexander Sauter. Von dem geplanten Rettungsfonds für Problemkredite sollen auch ausländische Banken in den USA profitieren. Die Regierung werde deren Papiere ebenso aufkaufen wie jene von US-Instituten, sagte der amerikanische Finanzminister Henry Paulson. Denn Konkurse ausländischer Banken in den USA hätten die gleichen Folgen wie Konkurse von heimischen Banken. Paulson erklärte zudem, er ermutige andere Regierungen dazu, ähnliche Rettungspakete bereitzustellen. Die USA wollen mit $700 Milliarden Problemhypotheken übernehmen und so die Finanzkrise entschärfen. Einen Tag nach dem Sprengstoffanschlag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hat sich noch niemand zur Tat bekannt. Die pakistanische Regierung macht jedoch radikal-islamische Extremisten dafür verantwortlich. Rettungskräfte suchen auch heute noch nach Opfern in den Trümmern des Luxushotels Marriott. Bisher wurden 53 Tote und mehr als 250 Verletzte gemeldet. Nach Angaben der Ermittler hatte sich der Attentäter vor dem Eingang des Hotels in die Luft gesprengt, in einem mit Sprengstoff beladenen Lieferwagen. Die Explosion hinterließ einen 8 Meter tiefen Krater. Der israelische Ministerpräsident Ehud Olmert hat vor wenigen Minuten sein Rücktrittsgesuch bei Staatspräsident Shimon Peres eingereicht. Zuvor hatte Olmert den Mitgliedern seiner Regierung den Rücktritt verkündet. An der wöchentlichen Sitzung der Regierung gratulierte Olmert der neuen Chefin der Regierungspartei Kadima, Tzipi Livni, zu ihrer kürzlichen Wahl. Sie dürfte neue Ministerpräsidentin in Israel werden. Olmert musste wegen verschiedenen Korruptionsaffären zurücktreten. Tagelanger Monsunregen hat in Indien mehr als 2000 Menschen das Leben gekostet. Die meisten seien ertrunken, bei Erdrutschen oder durch einstürzende Häuser umgekommen, teilen die Behörden mit. Gesamthaft seien in 16 Bundesstaaten fast 22 Millionen Menschen von den Unwettern betroffen. Außerdem sind in vielen Landesteilen die Verkehrsnetze und die Stromversorgung zusammengebrochen. Die Monsunsaison, die in Indien normalerweise von Juni bis Mitte September dauert, ist dieses Jahr außergewöhnlich lang. Die flämische Separatistenpartei verweigert dem belgischen Ministerpräsidenten Yves Le Terme die weitere Gefolgschaft. Damit bringt sie die Koalitionsregierung in Brüssel an den Rand des Zusammenbruchs. Die flämische Partei erklärte, sie glaube nicht, dass die Regierung den Regionen mehr Autonomie zugestehen werde. Mit dem Austritt wird die Minderheitsregierung von Le Thème weiter geschwächt. Hauptproblem in Belgien ist der Dauerstreit zwischen den beiden Sprachgruppen, den holländischsprachigen Flamen und den französischsprachigen Wallonen. Die Flamen streben mehr Autonomie für ihre Region an, das wirtschaftlich blühende Flandern. Der Milchskandal in China hat auch den Schweizer Hersteller Nestlé erfasst. In Nestlé-Milch in Hongkong ist ein geringer Rückstand von Melamin nachgewiesen worden. Nestlé hat den Nachweis der giftigen Chemikalie bestätigt. Allerdings handelt es sich um Milch für die Gastronomie, die nicht von Kleinkindern getrunken werden sollte, sagt ein Nestlé-Sprecher. In China sind durch belastete Milch fast 13.000 Kinder erkrankt und bislang 4 gestorben. In der Schweiz würden die Strompreise in den nächsten 5 Jahren um 50-100% steigen. Das sagt Hans Schweikart, der interimistische Präsident von Swissgrid, der Netzbetreibergesellschaft, gegenüber der Zeitung Sonntag. Als Grund für die kommenden Preisaufschläge nennt Schweikart den administrativen Aufwand im liberalisierten Markt. Zum Sport. Das Schweizer Radteam muss schwer geschwächt an die Straßenweltmeisterschaft im italienischen Varese fahren. Marcel Melcher mit den Einzelheiten.
Der Olympiasieger Fabian Cancellara verzichtet auf die Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Der amtierende Weltmeister im Zeitfahren fühlt sich nicht mehr in Form. Nach den Erfolgen an den Olympischen Spielen in Peking könne er sich nicht mehr für neue Strapazen motivieren, erklärte Cancellara heute. Der Spanier Alberto Contador gewinnt die 63. Spanien-Rundfahrt der Radprofis vor dem Amerikaner Levi Leipheimer. Bester Schweizer ist Oliver Zaug auf Rang 10. In der ersten Hauptrunde des Schweizer Fußballcups sind grosse Überraschungen ausgeblieben. Die Super League-Clubs sind eine Runde weiter. Einzig die Challenge League-Vereine Winterthur, Biel und Nyon sind ausgeschieden. In der Bundesliga hat es Hamburg heute verpasst, Schalke von der Tabellenspitze zu verdrängen. Die 3 Spiele von heute: Wolfsburg gewinnt gegen Hamburg 3:0, Hoffenheim schlägt Dortmund 4:1 und Stuttgart bezwingt Karlsruhe 3:1.
Marcel Melcher. Das Wetter bis morgen Montagabend. Im Flachland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1700 Metern, der sich tagsüber nur zum Teil auflockert. Am Nachmittag ziehen Wolken auf, die im Osten und im Süden einzelne Schauer bringen können. Die Temperatur steigt im Norden mit Biese auf rund 13, im Süden auf 18 Grad. Der Dienstag beginnt bewölkt. Tagsüber wird es in den Alpen und im Süden freundlicher. Es bleibt kühl mit rund 12 Grad im Norden und 17 Grad im Süden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS2, DRS4 News und der DRS Musikwelle mit diesen weiteren Themen. Hans Rudolf Merz liegt auf der Intensivstation. Wir befragen den Mann, der den Finanzminister operieren wird, den Herzspezialisten Thierry Karel. Und wir fragen, wie geht es weiter? Pakistans neuer Präsident hat einen sehr schwierigen Beginn. Extremisten schlagen 500 Meter vor seiner Haustür grausam zu. Was sind seine Optionen? Schweizer Konsumenten fragen sich, wie teuer der Strom wird. Schweizer Unternehmer machen sich noch größere Sorgen. Beispiel eine Papierfabrik. Dort redet man vom Ende. Und die Frage, wie volks darf Musik sein, um als Kultur Förderung zu kriegen? Die Pro Helvetia auf neuen Wegen im Echo der Zeit. Bundesrat Merz liegt also zurzeit im Berner Inselspital. Er wird heute Abend noch am Herz operiert. Was ist genau passiert? Vor allem, was heißt das medizinisch? Wovon muss man ausgehen? Dominik Meyer stellt zunächst diese Fragen zur Erkrankung des Finanzministers.
In diesen Minuten beginnt im Berner Inselspital die Operation. Den Eingriff leiten wird Professor Thierry Karel, der Chefarzt der Herzklinik. Rund 40 Minuten vor der Operation machte Karel folgende Diagnose.
Bundesrat Merz hat einen Herzkreislaufstillstand wegen wahrscheinlich Verstopfung von mehreren Herzkranzgefäßen erlitten und wir planen eine mehrfache Bypass-Operation.
Der Eingriff an sich sei nicht gefährlich, sagt Chefarzt Karel.
Sterblichkeit in der Regel 0,5-1%. Das ist natürlich jetzt bei Bundesrat Merz etwas eikler, weil die ganze Geschichte zwar kurzzeitig ist, aber doch erhebliche Zusatzrisiken mit sich bringt.
Zusatzrisiken, weil die Durchblutung des Gehirns von Hans-Rudolf Merz nach seinem Herz-Kreislauf-Stillstand gestern Abend wahrscheinlich kurzzeitig unterbrochen war. Dies erhöht das Risiko von Hirnschäden. Kurz vor der Operation war Professor Karel aber vorsichtig optimistisch.
Wir haben zwar den Eindruck, dass wichtige Hirnfunktionen nicht geschädigt sind, Schlussendlich kann man das erst beurteilen, wenn der Patient völlig wach und bereit ist, selber zu atmen.
Es ist also zu früh, um zu sagen, ob und wann Bundesrat Merz wieder ganz genesen wird. Immer noch sei der Zustand des Finanzministers lebensbedrohlich.
Ich denke schon, es ist eine zwar jetzt stabile Situation, weil die Reanimation erfolgreich war in der Ostschweiz, aber der Zustand ist sicher sehr kritisch und erst in den nächsten Tagen wird man beurteilen können, wie sich diese Situation auf die Hirnfunktion beeinflussen wird.
Bis dahin gilt das Prinzip Hoffnung. Die Operation dürfte mittlerweile also begonnen haben. Für 21 Uhr hat das Berner Inselspital neue Informationen angekündigt über den Zustand von Hans-Rudolf Merz.
Und darüber werden wir natürlich laufend berichten. Sie hörten Inlandredaktor Dominik Meyer, der mit Professor Thierry Carrel gesprochen hat. Der Finanzminister liegt also im Spital und soll schnellstmöglich am Herz operiert werden. Wie gesagt, die Operation hat vermutlich bereits begonnen. Damit stellt sich eine Reihe von Fragen, wie immer, wenn an wichtiger Stelle jemand ausfällt. Auch wenn es natürlich sehr zu hoffen ist, dass das in diesem Fall nur vorübergehend der Fall sei. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Sie haben Hans-Rudolf Merz in den letzten Tagen und Wochen mehrfach erlebt. Die Frage zunächst an Sie, das kam überraschend.
Das kann man sagen. Noch am Freitagnachmittag ist Finanzminister Merz hier im Medienzentrum des Bundeshauses an einer Medienkonferenz aufgetreten, eloquent wie immer. Er hat überhaupt nicht müde gewirkt. Hans-Rudolf Merz ist ja der zweitälteste Bundesrat, nur wenige Monate jünger als Bundespräsident Couchepin. Aber man hat ihm dieses Alter nie angemerkt. Vielleicht auch deshalb, weil Bundesrat Merz nicht nur für das Amt lebt, sondern weil ihm das Privatleben, die Kultur, die Kunst immer wichtig geblieben sind. So hat er mir zum Beispiel im Juni noch am Fraktionsausflug der FDP erzählt, dass er sicher vor den nächsten Wahlen im Jahr 2011 zurücktreten wolle, denn, so sagte er, habe vor, das Leben noch so richtig zu genießen und wir hoffen in diesen Stunden für ihn, dass ihm dieser Wunsch erfüllt wird.
Merz ist Finanzminister, im Moment redet alles über die weltweite Finanzkrise. Frau Widmer-Schlumpf muss ihn jetzt vertreten. Stellt das ein besonderes Problem dar in dieser speziellen Situation?
Nein, kurzfristig glaube ich das nicht. Natürlich ist der Finanzminister für diese Fragen zuständig, aber große Themen wie die Finanzkrise, das sind Dossiers, um das sich die Gesamtregierung während seiner Abwesenheit problemlos kümmern kann und auch kümmern muss. Kommt dazu, dass die Stellvertreterin Frau Widmer-Schlumpf als ehemalige Präsidentin der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz auch genügend Fachwissen mitbringt, um die entstandene Lücke füllen zu können.
Wir haben jetzt von Professor Carrel eben gehört, es gibt eine mehrfache Bypass-Operation. Da geht man in der Regel davon aus, dass man jemand mindestens 2 Monate ausfällt. Stellt das ein Problem dar? Gibt es Präzedenzfälle dafür?
Es hat schon immer wieder ein paar Ausfälle von ein paar Wochen gegeben. Denken wir an Bundesrat Jean-Pascal de Lamurat zum Beispiel, der während seiner Regierungstätigkeit auch Operationen über sich ergehen lassen musste. Sollte aber die Genesungszeit längere Zeit andauern, und es klingt ja ein bisschen danach, dann wird sich schon ernsthaft die Frage stellen, ob Bundesrat Merz den Rücktritt, den er wie gesagt eigentlich für das Ende der Legislatur erst vorgesehen hat, nicht vorziehen möchte. Denn auf den Finanzminister warten große Aufgaben, nicht nur die Finanzkrise, sondern den Umbau des Steuersystems muss er anpacken, er hat ihn ja bereits eingeleitet, oder den Steuerstreit mit der EU. Und zu bedenken ist auch, am 10. Dezember in der Wintersession sollte Bundesrat Merz eigentlich auch noch zum Bundespräsidenten gewählt werden, denn zurzeit ist er ja Vizepräsident.
Hans-Rudolf Merz wird zurzeit operiert, jetzt hofft man einfach mal, dass das gut geht, aber die Frage stellt sich halt trotzdem, auch wenn es unangenehm ist, was wäre, wenn er, wie Sie sagen, sich entschlösse, nicht mehr weiter zu amtieren oder wenn er dazu nicht mehr in der Lage wäre? Es ist ja sehr viel im Moment in Bewegung im Bundesrat.
Das kann man sagen, die gesundheitlichen Probleme vom Bundesrat Merz treffen die Regierung ausgerechnet in einer Situation, wo gleich bei 5 Mitgliedern immer wieder über Rücktritte spekuliert wird, besonders akut jetzt gerade im Fall von Verteidigungsminister Samuel Schmid. Man geht davon aus, dass das Rüstungsprogramm, das am Donnerstag im Nationalrat beraten wird, so etwas wie ein Prüfstein ist, wie lange er sich noch im Amt halten kann. Die Abwesenheit von Bundesratskollege Merz dürfte kurzfristig nun den Druck von Bundesrat Schmid wegnehmen. Sobald der Finanzminister aber über längere Zeit weg ist oder wenn er sogar zurücktreten muss, dann dürfte der Druck auf Bundesrat Schmid sehr groß werden, auch abzutreten, damit nämlich eine Doppelvakanz im Bundesrat entsteht, wie sie von mehreren Parteien ja auch gewünscht wird. Auf jeden Fall wird sich Samuel Schmid nach dem heutigen Tag auch persönliche Gedanken machen. Man weiß, dass auch er unter massivem Druck ist. Er leide unter der jetzigen Situation, sagte diese Woche zum Beispiel sein Parteikollege Hans Grunde. Und der Schicksalsschlag, den Bundesrat Merz nun getroffen hat, wird auch am Bundesrat Schmid bestimmt nicht spurlos vorbeigehen.
Es stellt sich eine ganze Reihe weiterer Fragen, die lassen wir jetzt mal sein. Wir warten mal ab, was in dieser Operation passiert. Wie gesagt, um 9 Uhr herum soll informiert werden. Wir werden Sie selbstverständlich über die weiteren Ereignisse auf dem Laufenden halten. Der neue Präsident des Landes sprach zum Parlament gestern. Deswegen waren die Sicherheitsvorkehren in Islamabad besonders scharf. Zum Schutz all der Politiker, zum Schutz all der Gäste. Und dennoch konnte ein Attentäter nur 500 Meter vom pakistanischen Parlament entfernt einen Lastwagen mit beinahe 1000 Kilogramm Sprengstoff in die Front des Marriott-Hotels fahren und das Gebäude damit im Wesentlichen zerstören. Dutzende von Menschen umbringen, Hunderte verletzen. Es ist jetzt die Rede von 53 Toten. Stefan Kloos berichtet für das ARD-Fernsehen aus Islamabad. Ich fragte ihn, warum ein derartiges Blutbad? Warum im Marriott?
Nun, es war wohl offenbar so, dass der Präsident im Marriott essen wollte. Es war wohl alles hergerichtet. Und die Attentäter hatten davon offenbar Kenntnis. Und irgendjemand hat den Plan des Präsidenten geändert für diesen Abend, für den gestrigen Abend. Und dadurch quasi hat der Attentäter das Hotel in die Luft gejagt, ohne dass er da drin gewesen ist.
Also Sie gehen davon aus, das war ein Anschlag gegen den pakistanischen Präsidenten und nicht gegen das Marriott als Symbol der verwestlichten pakistanischen Elite und vor allem als amerikanisches Symbol?
Nein, also es ist so, dass hier sich viele Experten einig sind, dass das ganz klar dem Präsidenten galt. Es gibt aber dann noch eine zweite Theorie, die besagt, dass sich im Hotel wohl amerikanische Soldaten oder Mitarbeiter des Geheimdienstes aufgehalten haben sollen und dass deswegen der Attentäter dorthin gefahren ist. Aber das, was momentan hier alle Experten sagen, das Ziel ist Sadari war.
Die Auseinandersetzung in Pakistan verschärft sich. Das zeigt auch dieser Vorfall. Wieso?
In den letzten 6 Jahren sind in den Stammesgebieten sehr viele Mitglieder der militanten Gruppen ausgebildet worden. Auch Washington hat viele Jahre das US-Militär auch der Sache zugesehen, wenig unternommen. Auch die pakistanische Armee hat wenig unternommen. Und nun ist ein riesiges Monster entstanden. Das ist außer Kontrolle geraten und auch Sicherheitsdienste hier und Armee können dieses Monster nicht bekämpfen. Deshalb werden wir mit solchen Anschlägen auch in Zukunft rechnen müssen.
Nun redet man ja davon, dass die pakistanische Armee, dass der frühere Präsident Musharraf den Kampf gegen diese pakistanischen Taliban gegen die Radikalen in diesen Grenzgebieten aufgenommen haben. Kann man davon ausgehen, dass hier jetzt einfach ein anderes Zeitalter, eine Bekämpfung der Radikalen begonnen hat?
Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass die Radikalen angefangen haben, die Militanten im Grunde den Staat hier zu bekämpfen. Die Armee hat jahrelang zugesehen, wie diese Gruppen sich organisiert haben, neu organisiert haben. In den Stammesgebieten hat es teilweise unterstützt. Aber die Militanten, ihre Zahl wird auf 40.000 geschätzt in den Stammesgebieten. Die sind gut bewaffnet, organisiert und sie werden noch sehr viel Ärger machen hier in Pakistan und noch drüben auf der anderen Seite der Grenze in Afghanistan.
Nun sagt der neue Präsident Zardari, dieses Krebsgeschwür des Terrorismus muss entfernt werden. Was meint er damit? Will er jetzt mit den USA zusammenarbeiten und den Terrorismus bekämpfen oder könnte er in eine ganz andere Richtung arbeiten?
Nun, Zardari, muss man ganz klar sagen, gehörte zu einem Stamm in Balochistan. Er kennt diese Gegebenheiten und er weiß, dass man mit den Militanten nur schwer verhandeln kann, denn die Militanten bekämpfen auch die Stämme in den Stammesgebieten und in Balochistan. Er weiß, dass er diesen Kampf, denke ich, nicht gewinnen kann. Er versucht hier im Grunde die Nation zu ermuntern. Aber ich denke mal, er weiß auch, dass die Amerikaner irgendwann, wenn es zu viel wird, über die Grenze kommen werden, um gegen die Militanten vorzugehen. Zardari ist kein wirklich starker Präsident und er weiß, das Sagen hier hat nach wie vor das Militär.
Und dieses Militär und der Geheimdienst haben ja bisher ein Doppelspiel gespielt. Auf der einen Seite arbeitet man mit den USA zusammen, auf der anderen Seite hat man sich immer wieder arrangiert mit den Extremisten. Was gilt jetzt?
Es ist die große Frage, was jetzt passiert. Es weiß keiner. Wenn die Amerikaner über die Grenze kommen mit Bodentruppen, das kann verheerende Folgen haben. Andererseits, wenn gegen diese Truppen nicht vorgegangen wird, werden sie weiter groß angelegte Anschläge verüben. Und ich denke, wir sehen da hier sehr, sehr instabilen Zeiten entgegen in Pakistan, aber genau vorhersagen kann das keiner, wie es wird.
Stefan Kloos in Islamabad. Mit der Strommarktliberalisierung steigen die Preise auf nächsten Januar stark an. Das ist sehr unangenehm für die Konsumenten. Es ist aber noch unangenehmer für bestimmte Firmen. Für die energieintensive Industrie wird es dramatisch werden. Das zeigt ein Besuch in der größten Schweizer Papierfabrik, Emreal, in Biberist. Priscilla Imboden war dort.
Der Lärm in der riesigen Fabrikhalle ist ohrenbetäubend. Ein scheinbar endloses Papierband läuft um verschiedene heiße Zylinder und wird so getrocknet. Später, nach weiteren Produktionsschritten, entsteht daraus Papier für Büros und Druckereien. Die Maschinen brauchen viel Strom und dieser wird jetzt teurer, sagt Nicola Mühlemann, Direktor der Papierfabrik Emreal in Biberist.
Wir werden nächstes Jahr, wenn wir nicht besser verhandeln können, eine 68%ige Kostensteigerung haben auf dem Strom.
68% teurerer Strom und dies, obwohl die Fabrik Biberist im Hinblick auf die Liberalisierung ihren Strombedarf ausgeschrieben hatte, international sogar.
Es gab etliche Lieferanten, die wollten gar nicht offerieren. Aus dem Ausland kamen gar keine Offerten und die Offerten, die reinkamen, die waren alle teuer.
Teuer, denn im Hinblick auf die Liberalisierung richten sich die Schweizer Elektrizitätswerke nach den viel höheren Preisen an der europäischen Strombörse. Die beste Offerte kam vom bisherigen lokalen Stromversorger. Sie bedeutet 6,5 Millionen Franken Mehrkosten für die Fabrik. Bis anhin konnten die Industriebetriebe von tiefen Stromkosten in der Schweiz profitieren. Mit der Marktöffnung verschwindet dieser Standortvorteil, stellt Nicola Mühlemann fest.
Wenn wir es jetzt heute anschauen, werden wir mit dem, was uns erwartet, nächstes Jahr viel schlechter dastehen als unsere Schwesterwerke im Ausland.
Die Papierfabrik gehört dem finnischen Konzern Emreal. Mehr als 80% ihrer Produktion wird exportiert. Die Gewinne in der Papierbranche seien klein, zu viel Papier sei auf dem Markt, erklärt Nicola Mühlemann. Er könne die höheren Energiekosten weder aus Reserven finanzieren noch auf die Preise überwälzen. Die Beschwerde bei der Elektrizitätskommission ElCom werde, wenn überhaupt, erst in einem Jahr wirksam. Die Papierfabrik braucht aber kurzfristige Lösungen, Stromsparen zum Beispiel. Ein bisschen Strom ließe sich schon sparen, sagt Direktor Nicola Mühlemann, doch in den letzten Jahren hätte man viel getan, das Potenzial sei praktisch ausgereizt. Investitionen in Maschinen könne sich die Fabrik im Moment nicht leisten. Emreal in Biberist hat noch eine weitere Möglichkeit. Die Fabrik besitzt ein eigenes kleines Gaskraftwerk, mit dem es Dampf und Strom produzierte. Um den CO2-Verbrauch zu senken, bezieht sie seit ein paar Jahren Dampf aus der lokalen Kehrichtverbrennungsanlage.
Es ist jetzt die Gefahr, dass wir wieder mehr Dampf aus Eigenproduktion beziehen müssen und damit wir mehr Strom herstellen können. Das wäre also kontraproduktiv zu der CO2-Reduktion.
Auch diese Rechnung geht letztlich nicht auf. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Die höheren Preise kommen mit der Strommarktliberalisierung auf den 1. Januar 2009. Nicola Mühlemann versucht nun, mit Regierungsräten und nationalen Politikerinnen aus der Region zu reden. Die Stromversorger gehörten ja den Kantonen. Die Kantone hätten doch nicht nur ein Interesse an hohen Gewinnen aus dem Stromgeschäft, sondern auch daran, die Industrie in der Region zu halten, sagt der Direktor der Emreal in Biberist.
Das ist ein Überlebenskampf. Unternehmen, die in Großkonzernen sind, dort wird natürlich entschieden, wo sind die Rahmenbedingungen die besten. Da wird kein Investitionsfranken mehr in die Schweiz fließen. Das wäre ein langsames Sterben der Papierindustrie, vielleicht auch ein schnelles.
Das war ein Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden aus Biberist. Besucherrekord am Jodlerfest, ein Jodelclub in der Hitparade und der Schacherseppli als größter Schweizer Hit, wie man liest. Die Volkskultur boomt. Sogar die Kulturstiftung Pro Helvetia entdeckte vor 2 Jahren die Volkskultur und lancierte das Projekt Echos. Das Ziel hat mit unserer Sendung nichts zu tun, sondern soll das innovative Potenzial der Volkskultur erforschen. Dieses Wochenende geht das Projekt mit einem Fest in St. Gallen zu Ende. Ist die Volkskulturbegeisterung der Pro Helvetia mehr als Anbiederung? Nadja Fischer.
Nein, Das versteht die Pro Helvetia nicht unter innovativer Volkskultur. Wohl eher das. Der hitzige Appenzeller Chor, eine Formation mit jugendlichen Sängerinnen und Sängern zum Auftakt des Echos-Festivals. Die Botschaft ist klar, schaut her, Traditionelles und Modernes beißt sich nicht. Innovative Volkskultur, das klang in St. Gallen aber auch so. Ein Ausschnitt aus einem choreografischen Objekt- und Figurentheater mit Chorgesang. Eine Frau in einer Berner Tracht wirkt nach der Vorführung etwas ratlos. Sie heißt Julie Borter und ist Präsidentin der Schweizerischen Trachtenvereinigung.
Das ist gebildetes Theater und nicht Volkstheater. Dort würde ich den Unterschied machen. Es hat beides Platz, aber es darf nicht als Volkskultur von der Darbietung her verkauft werden.
Fördert die Pro Helvetia also statt Kultur aus dem Volk Avantgarde mit volkstümlichem Anstrich? Pius Knüsel von der Pro Helvetia.
Es kann doch nichts Besseres passieren, als dass Profimusiker, bekannte Komponisten sich mit der Volksmusik auseinandersetzen. Wenn Sie mit Ungarn reden, ist ja für die Bartok der Komponist par excellence und kein anderer Komponist hat eine derart wunderbare Brücke zwischen der volksmusikalischen Tradition und einem modernen Musikverständnis geschaffen.
Ein Affront für die Vertreter der traditionellen Volkskultur? Ja, und doch machten diese am Echos-Festival mehrheitlich zufriedene Gesichter. Der Grund? Die Pro Helvetia hat bekannt gegeben, dass sie in Zukunft auch traditionelle Volkskulturprojekte fördern will und dafür extra ihre Förderkriterien angepasst hat. Wer von der Pro Helvetia Geld will, muss nicht mehr unbedingt dem Anspruch der Innovation genügen. Das heißt, ein exzellenter Jodelchor, der mit seinem traditionellen Programm im Ausland auftreten will, könnte jetzt bei der Pro Helvetia anklopfen. Jakob Freund, Präsident des Verbandes Schweizer Volksmusik und ehemaliger SVP-Nationalrat, ist, wohl zum ersten Mal überhaupt, sehr zufrieden mit der Schweizer Kulturstiftung.
Denn damit hat die Volksmusik jetzt die nötige Wertschätzung bekommen. Und bekanntlich kommt nach der Wertschätzung auch die Wertschöpfung.
Und Geld brauche die Volkskultur dringend, betont Jakob Freund. Zum Beispiel für die Organisation von teuren volkstümlichen Festen. Franz Xaver Nager setzt sich seit Jahrzehnten für die Aufwertung der Volksmusik ein, die in der Schweiz, anders als etwa in den skandinavischen Ländern, zu Unrecht für banal gehalten werde. Nach anfänglicher Skepsis gegenüber dem plötzlichen Interesse der Pro Helvetia lobt auch er heute die Stiftung.
Ich bin überzeugt, die meinen das sehr, sehr ernst. Ich bin aber ein bisschen gespannt, wie standhaft sie sind. Weil die Mittel werden insgesamt wahrscheinlich nicht größer werden, die Pro Helvetia zur Verfügung hat.
Das heißt, der Kampf um den Pro Helvetia-Geldtopf wird noch härter geführt werden. Und die Pro Helvetia wird immer wieder von Neuem beweisen müssen, dass sie die Volkskultur tatsächlich für gleichwertig erachtet wie die sogenannte Hochkultur. Verräterisch war, dass in St. Gallen doch immer wieder von innovativer Volkskultur die Rede war. So ganz scheint man der Volkskultur doch noch nicht über den Weg zu trauen.
Meint Kulturredaktorin Nadja Fischer. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Durrer. Für die Nachrichten Gabriela Schmidlin. Am Mikrofon war Kasper Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.